Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Das sagte einst Gustav Heinemann 1950 zum Anlass des Evangelischen Kirchentags, der in Essen stattfand. Das Motto dieses Kirchentags war: Rettet den Menschen. 5 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ging es auf diesem Kirchentag in Essen darum, wie die Menschen wieder eine Orientierung, einen Sinn für ihr Leben bekommen können. Ich habe zu der Zeit nicht gelebt. Ich weiß es nur vom Hörensagen. Aber es war sehr viel zerstört. Vor allem in den Städten wie Essen, Dresden und noch viel mehr. Der Nationalsozialismus hatte ein ganzes Volk, ja einen ganzen Kontinent in eine Katastrophe von gigantischem Ausmaß gestürzt. Zig Millionen Menschen waren Opfer dieses Krieges geworden. Und nicht nur in Deutschland waren Städte zerstört, in ganz Europa glichen die Städte riesigen Steinwürfen, Steinhaufen, Steinwüsten, Entschuldigung. Seit mehreren Sonntagen predigen wir nun aus dem 13. Kapitel des Markus-Evangeliums, die sogenannte Ölbergpredigt. Jesus' Vorhersage, dass der Tempel des Herodes bald zerstört wird, veranlasste die Jünger dazu, ihn zu fragen, wann das geschehen wird und was die Vorzeichen sind. Und er nannte diese Vorzeichen. Es waren Katastrophen. Es sind Katastrophen, die sich noch ereignen werden. Verführung durch falsche Christusse, Weltkatastrophen wie Kriege und Terror, Hungersnöte, Erdbeben, Gemeindekatastrophen mit Verfolgung und Verrat durch die eigene Familie, durch eigene Gemeindeangehörigen. Die Weltmission, die wir betreiben sollen, auch wenn nicht jeder das Wort Gottes annimmt, aber wir sollen predigen, allen Menschen. Auch Israels Untergang, die Zerstörung des Tempels und Jerusalems, erwähnt er. Immer wieder spricht der Herr aber auch davon, wie sich die Jünger verhalten sollen. Er gibt ihnen Ratschläge sozusagen, Verhaltensmaßnahmen mit auf den Weg. Und seine Jünger sind nicht nur die paar, die bei ihm waren in dieser letzten Woche seines Lebens auf Erden. Wir sollen aufpassen, Acht haben, wir sollen bitten und nicht den falschen Christussen nachlaufen. Wir sollen den Worten Jesu glauben, auf den wahren Christus achten. Er gibt die Hoffnung, dass die Auserwählten zwar leiden müssen, aber gerettet werden und nicht verführt werden können, wie wir in Vers 22 lesen. Das alles verglich der Herr mit Wehen einer Geburt, die, je näher der Zeitpunkt der Geburt kommt, immer öfter und heftiger werden. Und das bisher Gelesene ist noch nicht das Ende der Wehen, wie wir in unserem heutigen Text feststellen werden. Wir lesen Markus, die Verse von Kapitel 13, die Verse von 24 bis 37. Es ist sozusagen das Ende dieses Kapitels. Markus, Kapitel 13, ab Vers 24. Aber in jenen Tagen nach jener Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den vier Windrichtungen vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten Vollmacht gab und jedem sein Werk und dem Türhüter befahl, dass er wachen solle. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnen schreien oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wacht! Die Katastrophen, sie sind nicht nur auf die Erde beschränkt. Offensichtlich ist unser ganzes Sonnensystem, das ganze Weltall betroffen. Diese Katastrophen werden natürlich auch auf der Erde spürbar sein. Das Ende der Drangsal geht weiter als Vorbereitung auf das Kommen des Herrn, Jesus, zur Rettung und zum Gericht. Und diese Ankündigung wollen wir heute beachten. Das sind auch meine Punkte. Ende der Drangsal, Kommen des Herrn und Unvergänglichkeit des Wortes Gottes. Die Wehen werden heftiger und die Welt, die wir jetzt kennen, wird sich verändern, weil Sonne und Mond ihren Schein nicht mehr geben. Die Menschen haben schon immer Angst gehabt vor Umweltkatastrophen. Wir erleben das jetzt. Wir haben Angst vor Klimawandel. Wir vielleicht nicht, aber wir merken das, dass die Menschen Angst davor haben. Die Hitzerekorde in den USA oder Russland sind angeblich ein Ergebnis dieses Klimawandels. Oder der Starkregen, den wir in unseren Breitengraden gerade erleben. Wir haben auch Angst vor Veränderungen, die wir nicht so direkt wahrnehmen. Zum Beispiel die Polwanderung. Das sagt uns jetzt vielleicht nicht viel, aber die Pole schützen uns vor, oder besser gesagt, die Magnetstrahlung, die von diesen Polen ausgeht, schützt uns davor, dass wir von schädlichen Strahlen aus dem Weltraum getroffen werden. UV-Strahlung, die zu Krebs führt zum Beispiel. Radioaktive Strahlung. Und diese Pole verändern sich. Das hat es auf dieser Erde schon öfter gegeben. Das kann man irgendwo dran erkennen. Das brauchen wir auch jetzt nicht vertiefen. Aber die Menschen haben Angst davor. Und wir lesen, die Sonne verfinstert sich. Sie wird verfinstert werden. Es ist also kein natürlicher Prozess, kein natürlicher Alterungsprozess, den man überall nachlesen kann, dass es irgendwann mal ein roter Riese und dann ein weißer Zwerg wird, sondern sie wird verfinstert werden. Gott hat seine Hand im Spiel. Er ist es, der alles in der Hand hält und zu seiner Zeit ausführt. Wenn die Sonne verfinstert, das heißt dunkler wird, das heißt ja nicht, dass sie finster wird, dass sie gar nicht mehr scheint, also anders gesagt weniger strahlt, dann wird es auch andere Katastrophen geben können. Zum Beispiel hat sich der Schein der Sonne verfinstert in den Jahren 1645 bis 1800 irgendwas. Zudem kamen irdische Vulkanausbrüche dazu und wir hatten eine Eiszeit hier. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wir haben es nicht erlebt. Diese Eiszeit, sie begann aber schon 1450 und dauerte bis 1850. Wenn die Sonne dunkler wird, scheint natürlich auch der Mond dunkler. Er gibt seinen Schein nicht. Ja, welchen Schein gibt er denn? Es ist ja der Schein der Sonne, der vom Mond reflektiert wird. Und so haben wir vielleicht keine hellen Nächte mehr, wenn es Vollmond ist, sondern eher Nächte, die dunkel sind, als hätten wir nur Halbmond. Aber der Herr lässt sich darüber nicht aus. Das, was ich jetzt gesagt habe, das ist Spekulation meinerseits. Wir lesen nichts davon in der Bibel, wie Gott das machen wird. Und deshalb brauchen wir uns auch nicht dem hingeben. Aber diese Art Spekulation wird letztendlich zur Erklärung der Phänomene genommen werden, da man Gottes Handeln nicht wahrhaben will. Es müssen Erklärungen her, die natürlichen Ursprungs sind, weil man Gott aus dem Leben ausklammert. Habt nicht lieb die Welt, schreibt Johannes in seinem ersten Brief in Kapitel 2. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Welt, wie wir sie kennen, ist dem Untergang geweiht. Sicher, es gibt viele schöne Dinge in dieser Welt. Sie ist schließlich von Gott gemacht. Aber wir Menschen haben sie verdorben. Durch unsere Lüste, durch unsere Fleischeslust, Augenlust und Hochmut, wie Johannes schreibt. Vor allen Dingen diesen Hochmut, der Gott verleugnet, der mit Gott, dem Herrn des Himmels, Erschaffer des Himmels und der Erde, nichts zu tun haben will. Doch der Herr Jesus kam in diese Welt, um zu retten, was verloren ist, kam als Erlöser und wurde abgelehnt. Nur eine kleine Schar, die er ausgesucht hatte, gab Zeugnis von ihm, dass sich auch heute noch Menschen zu ihm bekennen können. Die Schar wurde größer, aber sie ist bei weitem nicht so groß wie die Zahl der Menschen, die bisher auf Erden gewandelt sind und noch wandeln werden. Beim ersten Kommen kam der Herr als Baby in einem Stall in Bethlehem. Die Menschen, genauer gesagt, die Hirten auf dem Felde, wurden von der Herrlichkeit des Herrn umleuchtet. Ich habe mir das gestern noch zweimal durchgelesen. Es war nicht irgendein Schein am Himmel, sondern die Menschen waren umleuchtet von der Herrlichkeit. Es war mir gar nicht aufgefallen. Das nächste Mal kommt der Herr als Retter, als Richter. Und die Sonne wird ihren Schein nicht geben. Es wird Dunkelheit herrschen. Zu seiner Geburt als Mensch war die Rettung zu den Menschen gekommen. Johannes schreibt es so: Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Würden ihn alle aufnehmen, wäre die Welt vermutlich ein Paradies. Aber wer hat ihn aufgenommen? Die Welt erkannte ihn nicht, und so trug er auch nicht aller Menschen Sünden, sondern nur die Sünden von vielen. Wir lesen das in 10,45 von Markus. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Viele statt alle, weil ihn eben nicht alle annehmen. Die Sonnenfinsternis und Katastrophen des kosmischen Ausmaßes sind, um in dem Bild der Geburt zu bleiben, die schmerzhaften Geburtswehen. Denn dann kommt der Herr, was der zweite Punkt ist. Dann wird der Sohn des Menschen in den Wolken kommen und gesehen werden mit großer Kraft und Herrlichkeit. Auf dieses Ereignis steuert dieses ganze Kapitel zu. Das Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit. Das Kommen des Herrn ist sozusagen der Mittelpunkt dieser Endzeitrede. Darum geht es wirklich. Es geht nicht um Jerusalem und die Zerstörung des Tempels. Sie sind nur Vorboten. Es geht nicht um die Katastrophen, die uns erwarten oder die wir erwarten sollten, sondern es geht um das Kommen des Herrn. Der Sohn des Menschen, das ist der Herr, wie wir aus anderen Stellen entnehmen können. Und die Wolken verhüllen hier nicht, wie zum Beispiel bei der Verklärung, Kapitel 9, sondern offenbaren viel Macht und Herrlichkeit. Jesus wird in der gleichen Art und Weise auf die Erde zurückkommen, wie er sie verlassen hat, in Wolken. Um Psalm 104, 1-5 lesen wir: Lobe den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, du bist sehr groß, mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Du, der sich in Licht hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn, der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern der Wolken zu seinem Wagen macht und einherfährt auf den Flügeln des Windes. Als Mensch hatte Jesus Macht, aber er nutzte sie nicht nur. Aber er nutzte sie nur, um seine Sohnschaft zu bestätigen. Er kam nicht als Herrscher, sondern, wie wir eben gelesen haben, als Diener. Auch seine Herrlichkeit offenbarte er nicht allen, sondern nur drei Aposteln. Und nun sehen und erkennen ihn alle. Kein Wunder wird mehr nötig sein, außer dass er in den Wolken kommt, um sich selbst auszuweisen. Alle werden es erkennen. Die falschen Christusse, von denen wir in diesen Kapiteln gelesen haben, die falschen Propheten, sie taten Zeichen und Wunder, um Menschen zu verführen, um sie von Jesus wegzubringen. Auch wiedergeborene Christen, wenn es möglich wäre. Aber es ist nicht möglich. Gott hält seine Hand über seine Schafe, über seine Kinder. Und dieses Sehen müssen bedeutet aber auch Gericht für eine Welt, die ihn nicht hören wollte. Markus schreibt in diesen Versen allerdings nichts von dem Gericht, sondern von der Errettung. Er lässt von den Engeln seine Auserwählten von überall her sammeln, sagt Jesus. Jesus bat bei dem Vater für seine Jünger um Erhalt in dieser Welt. Können wir in Kapitel 17 des Johannesevangeliums nachlesen. Darum brauchen wir keine Angst haben. Er kommt um seine Jünger und nicht nur die paar, die damals gelebt haben, zu seiner Zeit abzuholen, damit wir bei ihm sind. Paulus schrieb an die Thessalonicher in 1. Thessalonicher 4, die Verse 15 bis 17. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten, Vers 18. Das ist die Hoffnung, auf die unser Glaube unter anderem beruht, dass wir bei dem Herrn sein werden, nicht irgendwo ausgelöscht ins Nirgends oder sonst irgendeine Fantasie, die die Menschen ersonnen haben, wie die Ewigkeit aussehen könnte, sondern bei dem Herrn. Und darauf können wir uns verlassen, weil der Herr es verheißen hat, weil er sogar seinen Vater darum gebeten hat, dass die Seinen bei ihm sind. Lesen wir auch in Johannes 17. In Westernfilmen kommen die Reitersoldaten, die Kavallerie, immer in letzter Sekunde, als schon alles verloren scheint. Im wirklichen Leben kommt oft keine Hilfe, weil sie Helfer selbst in Schwierigkeiten sind. Wie will man Menschen aus einem Hochwassergebiet evakuieren, wenn alle Zufahrtswege weggespült sind? Die Hilfe bleibt aus, aber die Menschen, die helfen wollen, können nichts dafür. Die Rettung, die der Herr verspricht, ist keine Rettung unseres Hab und Guts, unserer irdischen Besitztümer. Es ist auch keine Rettung deiner Familie und deiner Freunde, weil du sie liebst. Es ist die Rettung der Menschen, die Schätze im Himmel gesammelt haben. Es ist die Rettung der Menschen, die Jesus mehr lieben als Vater und Mutter, Bruder und Schwester, Frau oder Mann und Kinder. Darum müssen wir unser Verhältnis zu Gott immer überprüfen. Überprüfen lassen notfalls, damit wir erkennen, wie wir vor Gott dastehen. Es reicht nicht aus, nur Gott zu lieben, sondern du musst ihn mehr lieben als dein Leben. Bereit sein, deine Bedürfnisse hinten anzustellen. Besser noch, ganz aufzugeben, wenn sie im Dienst ein Hindernis darstellen. Gott hat uns zu guten Werken erschaffen, wie wir in Epheser 2,10 lesen. Und darum erkenne die Zeit und lebe, als ob die Welt enden wird. Das ist ein biblisches Prinzip. Das Kommen des Herrn mit seinen Engeln ist nicht plötzlich. Erkenne die Zeichen. Und die Zeichen können wir aber nur erkennen, wenn wir das Wort Gottes kennen. Besuch kündigt sich nicht immer an, richtig? Plötzlich steht er in der Tür. Och, ich habe gar nicht eingekauft, ich habe gar nichts gekocht. Ja, er ist trotzdem da. Ein Unfall geschieht plötzlich. Den plant man nicht, oder? Er passiert unerwartet. Aber der Sommer, der kommt nicht plötzlich. Er kündigt sich an. Zum einen kalendarisch. 1. Juni, heutzutage Sommeranfang. Aber wir wissen selbst, dass der Sommer sich so nicht ankündigt. Der Sommer kündigt sich durch Vorboten an. Das Erblühen der Pflanzen oder das Verhalten der Tiere. Die Schwalben kommen zurück. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber viele Schwalben, die machen auch nicht den Sommer. Aber wir wissen, dass er da ist. Ein Bauer erntet auch nicht nach dem Kalender. So, 23. Juni, jetzt muss ich die Gerste ernten. Sondern er schaut auf, wie steht die Gerste? Was passiert da? Er schaut auf die Natur, die Gott gemacht hat, nicht die sich selbst gemacht hat. Wir hatten schon Jahre, da hatten wir im April 30 Grad Celsius. Und ich habe andere Jahre erlebt, zumindest eins, an das ich mich erinnern kann, da hatte der 1. Mai gerade mal 3 Grad Celsius. Welcher Monat war jetzt der Sommermonat? Der April, oder? Aber es gehört eigentlich zum Frühling, Mai auch. Aber das ist kalendarisch. Wir sollen auf die Ereignisse achten, so sagt es der Herr. Achtet auf die Ereignisse und deshalb gibt er uns dieses Beispiel vom Feigenbaum, der seine Blätter treibt, wenn der Sommer beginnt. Und so achtet auch ein aufmerksamer Beobachter, wann der Sommer beginnt. An dem, wie sich die Pflanzenwelt verhält, wie sich die Tierwelt verhält. Sicher, ein Kalender ist hilfreich für längerfristige Planung, aber nicht alles lässt sich auf den Tag genau planen. Gott will, dass wir diese Zeichen beachten, diese Zeichen der Endzeit. In seinem Buch Leben wir in der Endzeit weist Roger Libby darauf hin, dass nicht einzelne Zeichen die Wiederkunft Christi andeuten, sondern es die Summe der Zeichen ist. Kriege, Hungersnöte und auch Naturkatastrophen, die hat es seit Menschengedenken gegeben. Auch falsche Christusse gibt es, seit es die Christenheit gibt. Aber alles zusammen, in einer solchen Intensität, das erleben wir gerade jetzt. Aber jetzt können wir immer noch nicht genau sagen, wann der Herr kommt. Es muss sich erst alles erfüllen. Mit Vers 30 kommt eine Vorhersage, die seltsam ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Es gibt dazu unterschiedliche Auslegungen. Die einen sagen, es ist die Generation, das Wort Geschlecht kann man auch als Generation übersetzen, der Juden, die den Herrn ans Kreuz geliefert haben. So die Wuppertaler Studienbibel. Andere sagen, damit sind die Apostel gemeint. Und die dritte Meinung ist, dass die Juden an sich gemeint sind. Das heißt, alle Juden von vor 2000 Jahren bis heute. Die ersten beiden scheiden eigentlich aus, weil diese Generation bereits vergangen ist. Aber eben nicht alles geschehen ist, was der Herr angekündigt hat. Die Sonne hat sich noch nicht verfinstert. Der Mond scheint immer noch. Ich habe ihn gestern noch gesehen. Also bleibt nur die dritte Möglichkeit. Und daraus können wir wiederum schließen, dass die Juden alle Ausrottungsversuche überstehen werden. Sie werden nicht vernichtet werden können. Das jüdische Volk hat trotz aller Ablehnung, die sie Jesus entgegengebracht hat als Messias, den sie ja sehnlichst erwarten, sie erwarten ja den Messias immer noch, eine Überlebensgarantie als Volk. Wir können das auch in ihrer Geschichte ersehen. Denn Israel ist ein Volk, das fast 1900 Jahre lang kein Staatsgebiet, keine Region hatte, wo sie als Volk hätten zusammenleben können. Ist uns das bewusst? Sie waren in alle Winde zerstreut, auf der ganzen Welt. Welches antike Volk hat so lange seine Identität bewahrt? Ich kenne keins. Kurden zum Beispiel, sie haben zwar keinen Staat, aber sie haben eine Region, wo sie sich aufhalten. Sie geht von der Türkei im Westen bis hin über den Irak, bis in den Irak im Osten. Eine Region, auch wenn es drei Nationen sind, unter denen sie aufgeteilt sind. Sie wären gerne eine Nation. Aber die Israeliten? Nichts. Von Amerika, Kanada, Alaska bis runter nach Australien, Chile, überall sind Juden. Und sie kommen zurück nach Palästina und gründen den Staat Israel 1948. Wir erleben Prophetie, denn der Herr wird seine Volk sammeln. Und in Vers 31 bekräftigt der Herr noch einmal die Beständigkeit seiner Worte. Dabei sind sicher nicht nur diese letzten Verse gemeint, die wir betrachten, sondern alles, was er gesprochen hat. Und darum haben wir auch nicht das Recht, an seinen Worten irgendetwas zu verändern. Und davor warnt ja auch Offenbarung 22. Die Wahrheit seiner Worte wurde immer wieder bestätigt. Prophetien sind nachweislich erfüllt und nicht nur ein paar zufällige, sondern Tausende. Nach Angaben der Dakes-Bibel 3268, die erfüllt sind. Andere kommen noch. Ich weiß gar nicht, wie viele Prophetien es in der Bibel gibt. Ich habe es mal gewusst, aber ich habe es wieder vergessen. Wenn sich eine so große Anzahl an Prophetien erfüllt hat, mit welchem Recht zweifeln Menschen an der Richtigkeit der Bibel? Es gibt kein Recht, das sie haben. Es ist der Hochmut. Aber in Vers 32 folgt noch eine weitere Warnung. Nämlich, dass der genaue Zeitpunkt unbekannt ist, wann dies alles eintreffen wird. Selbst kein Geschöpf, also auch die Engel, kennen diesen Zeitpunkt. Kein Geschöpf. Auch Jesus kennt ihn nicht. Ist er ein Geschöpf? Nein. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber Jesus verzichtet auf dieses Wissen. Genauso wie er auf die Herrlichkeit verzichtet hat, die ihn hätte umgeben können, sein Leben lang auf Erden. Er verzichtet darauf, wie er auch auf die Allgegenwart verzichtet. Er war immer nur an einem Punkt nach seiner Auferstehung zu sehen. Es ist also für reine Zeitvergeudung, die Zeitpunkte zu berechnen, sich überhaupt damit zu befassen. Beharrt jemand auf solche Berechnungen, dann darf seine Jüngerschaft und Wiedergeburt mit Fug und Recht in Zweifel gezogen werden. Man muss sich dann wirklich fragen, ob er nicht einer dieser Verführer ist, vor denen uns der Herr warnt. Darum sollen wir Acht haben, aufpassen. Und dazu gibt Jesus ein weiteres Gleichnis, indem er an einen Mann erinnert, der auf Reisen ging. Damals war eine Reise nicht in Tagen bemessen oder in Wochen, sondern sie fing mit Tagen an. Alles andere, das war eine Wanderschaft. Reisen gingen Wochen oder Jahre. Da kam es natürlich immer wieder vor, dass unvorhersehbare Ereignisse das Reisen zusätzlich erschwerten. Und ich rede nur von der Reise, nicht von dem Aufenthalt am Ziel. Die Reise des Paulus als Gefangener von Caesarea nach Rom dauerte etwa vom Spätsommer 58 nach Christi bis zum Frühjahr 59. Fast ein halbes Jahr. Heute dauert die Reise 3 bis 4 Stunden, diese Fahrt oder dieser Flug mit dem Flugzeug. Mit dem Auto braucht es, wenn man an der Küste entlang fährt, ungefähr 2 bis 3 Tage. Ganz andere Voraussetzungen. Es versteht sich von selbst, dass der Hausherr in diesem Gleichnis natürlich dann auch seine Befehle gab, wie alles verwaltet werden soll. Er hat jedem einen Dienst aufgetragen, den er tun soll, damit der Koch nachher nicht das Gras mäht und der Schnitter fängt an, die Schafe zu hüten und der Schäfer fängt das Essen an zu kochen. Jeder sollte seinem Werk nachgehen, in aller Aufrichtigkeit. Und der Türhüter sollte aufpassen. Er sollte Acht haben auf das, was kommen wird. Er sollte bereit sein, wenn der Herr zurückkehrt, dass der Herr nicht unnötig an der Tür warten muss, dass er nicht über irgendetwas stolpert. Da war keine Zeit, erstmal Licht überall anzumachen. Da wurde nicht ein Schalter umgeknipst und dann war alles hell erleuchtet. sondern hätte jede Kerze einzeln angezündet werden müssen. Der Hof musste bereitet sein, der Garten musste gepflegt sein, die Ernte oder die Aussaat musste im Betrieb sein oder geschehen sein. Das alles erwartet auch der Herr von uns, dass wir den Tätigkeiten nachkommen, die er uns aufgibt, dass wir aber auch alle Türhüter sind, dass wir wachsam sind. Natürlich müssen wir auch mal schlafen, aber hier ist ja die Wachsamkeit auf unser Leben gemeint, dass wir aufpassen, dass wir eben uns nicht verführen lassen, dass wir eben nicht falschen Christus nachlaufen und anderen Verführern, dass wir die Zeichen der Zeit beachten, um das Kommen des Herrn zu erkennen und bereit zu sein. Darum schreibt er zum Ende des Kapitels noch einmal der Herr, oder lässt besser schreiben, sagt der Herr: Wacht. Viermal sagt der Herr: Habt Acht. Dreimal wacht in diesen 33 Versen. Siebenmal ruft er uns dazu auf: Aufpassen. Schaut euch um. Denn ein Wächter, der sich nicht umschaut, ist kein Wächter. Einer, der aufpasst, der guckt nicht nur nach links, der guckt auch nach rechts. Wir waren gestern im Lasertag, da schießt man sich so gegenseitig ab mit so Spielzeugpistolen. Du guckst nach vorne und von hinten wirst du erschossen. Ja, nicht erschossen, sonst ständig ja jetzt nicht. Ich bin 23 Mal erschossen worden oder noch mehr. Aber ich habe nicht nach hinten geschaut. Ich habe nur mein Ziel gesucht und vergessen, dass hinter mir auch noch was passiert. Wir müssen uns umsehen, wir müssen das Weltgeschehen beachten. Wir können uns nicht in Klöster verkriechen und sagen, oh so, jetzt die Welt habe ich nichts mehr mit zu tun. Der Herr hat uns in die Welt gesetzt, uns hier behalten, damit wir ein Zeugnis geben und nicht damit wir uns verstecken. Und dieses Zeugnis können wir in der Kraft des Herrn auch ausführen. Durch seinen Heiligen Geist werden wir dazu befähigt. Er sagt uns, was wir reden sollen, wenn es schwierig wird. Ja, auch der beste Bauer weiß nicht genau, wann er mit der Aussaat oder mit der Ernte beginnen kann. Aber bevor es losgeht, egal was er macht, schaut er sich seine Geräte an, um sie bereit zu haben, wenn denn das entsprechende Ereignis beginnen muss. Er wird nicht seinen Mähdrescher im Schuppen stehen lassen und wenn dann die Ernte beginnt, fängt er an zu reparieren. Das wird er dann gemacht haben, wenn die Aussaat getätigt wurde und die Ernte noch nicht so weit ist. Dann wird er sich schon schauen, was muss ich alles reparieren. Natürlich kann immer noch was kaputt gehen, aber das sind dann Kleinigkeiten. Jesus sagt uns nicht die schrecklichen Ereignisse vorher, die geschehen werden, sondern er gibt uns auch Hoffnung, dass seine Erwählten dieses durchstehen können. Wachen und beten, vertrauen auf den Herrn. Sein Wort, seine Gnade, sie bringt uns durch diese Zeit. Wir müssen leben, als ob der Himmel beginnt. Das ist das zweite biblische Prinzip, das wir dem entnehmen können. Die Menschen, die sein Wort nicht ernst nehmen oder auch gar nicht kennen wollen, werden diese Warnung nicht beachten und verloren gehen. Niemand kennt die Stunde, nicht einmal die Stunde seines persönlichen Ablebens kennt jemand, wenn er von dieser Welt abtritt. Darum immer wieder der Aufruf, dass jetzt die Zeit ist, sich für den Herrn Jesus als den persönlichen Erlöser zu entscheiden, als den persönlichen Herrn. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Sich an diese Welt zu klammern, weil man sie liebt, bedeutet Untergang. Wenn ich mich an etwas klammere, das untergeht, werde ich mit dem untergehen. Das ist ein Naturgesetz. Es werden schlimme Zeiten auf uns und unsere Nachfahren zukommen, aber wir müssen aufpassen. Auf das, auf was wir achten müssen, erklärt uns der Herr in seinem Wort. Und das nicht nur in diesem Kapitel, sondern in dem ganzen Wort Jesu. Der Bibel. Darum erkenne die Zeit und lebe, als ob die Welt bald enden wird und lebe, als ob der Himmel beginnt. Amen. Wir haben noch einige Zeit, Wir können uns noch zu einer Gebetsgemeinschaft zusammenschließen. Wir können und dürfen für alles beten. Wir können dafür beten, dass wir wachsam sind. Wir können auch dafür beten, dass die Pandemie endlich zurückgeht oder ganz aufhört. Wir können auch für die Flutopfer beten, dass der Herr sie bewahrt und in seinem Sinne bewahrt. Wollen wir das jetzt noch tun? Wir haben noch Zeit dazu. Stehen wir dann auf, ich werde dann abschließen. Großallmächtiger Gott, in Jesu Namen komme ich zu dir und möchte dich loben und preisen. Ja, du hast alles geschaffen, die ganze Welt hast du gemacht und alles ist in deiner Hand. Du führst es aus, wie du es willst und du tust es, um Menschen zu retten. So wunderbar ist das. Wir, die wir dich abgelehnt haben, die wir mit dir nichts zu tun haben wollten, ja, die wir uns auf deinen Platz setzen wollten, gibst du Rettungsmöglichkeit. Ich danke dir, dass ich das im Glauben annehmen durfte, dass wir es im Glauben annehmen durften. Und es immer noch Gnadenzeit ist, dass Menschen dich annehmen als ihren Erlöser, Herr Jesus. Als Herrn, als der, der wirklich gerecht und in Liebe regiert. Du wirst wiederkommen. Und für die einen als Retter, für die anderen als Richter. Darum steh uns bei, dass wir gerettet werden können, weil wir dein Wort kennen, weil wir die Zeichen der Zeit beachten, weil wir dich vor allem lieben, weil du uns dazu befähigt hast. Denn aus uns heraus kommt nichts Gutes, aber du legst es in uns und steh uns bei, dass wir dieses wertvolle Geschenk nicht mit Füßen treten, sondern es annehmen, es in Ehren halten und den Geber damit auch ehren, nämlich dich. Herr, du hast die Gnade erwirkt auf Golgatha, du hast dein Leben gegeben, du hast gelitten, du warst geduldig. Schenk auch uns die Geduld im Leiden, wenn wir diese Zeiten der großen Drangzahl auch ansatzweise erleben müssen oder sonst irgendetwas, auf das du dadurch verherrlicht wirst. Steh uns bei in Krankheiten. Ich bitte dich aber auch für die, die jetzt ihr Hab und Gut verloren haben. Schenk ihnen Einsicht, dass nicht diese Welt etwas zu bieten hat, was man behalten kann, sondern du es alleine bist. Dass die wahren Schätze im Himmel gesammelt werden, weil du dort bist. Und dass das wirklich wahre Leben eigentlich bei dir sein ist. Jetzt hier auf Erden schon und eins in Ewigkeit. Steh uns bei, dass wir uns immer wieder neu auf dich ausrichten, dass wir uns immer wieder einnorden, wie es so schön heißt, damit wir die Hoffnung haben und nicht verlieren, die uns durch schwere und gute Zeiten bringen wird, weil wir auf dich schauen. Dir sei in allem Lob, Dank und Anbetung gebracht, bis in alle Ewigkeit. Amen. Wir sind dann zum Ende des Gottesdienstes gekommen. Ich weiß nicht, gibt es Kaffee und Kuchen? Nein? Keine Ahnung. Doch, gibt Kaffee und vielleicht auch Kuchen. Dazu sind alle herzlich eingeladen. Und danach wollen wir dann in Frieden auseinandergehen. Dem Herrn die Ehre. Wir hören noch ein Lied. Ich brauche dich alle Zeit. Das stimmt.